ihr auf diesem Tag heute, dass wir jetzt auch dein Wort gucken können, dass wir Dinge lernen können. Und Daniel, danken wir diese Zeit, bitten, dass unser Herz hört, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern auch Täter deines Wortes werden, dass wir es umsetzen können. Amen.
Amen. Ich hoffe, dass ihr alle frisch und munter seid. Sind nur die ersten 80 Jahre, die schwierig sind, gell, im Leben. Dann seid ihr ja alle in Form, schön. Ich möchte heute Morgen ein wenig weiterkommen mit dem Thema Gemeinde. Hört ihr mir hinten? Es ist so weit weg heute. Alle da, okay. Hört man, dass es uns klar ist und dass wir Freude haben, wenn wir entdecken, was die Berufung ist von der Gemeinde Christi, auch die Berufung der einzelnen Gemeinden. Es ist so wunderbar zu wissen, dass wir als Gemeinde eigentlich diese Brüderschaft zusammen sind, also Brüder und Schwestern zusammen sind, wo Jesus sein Werk angefangen hat in unseren Herzen und wo wir eigentlich diese Vertreter Gottes sind in der Gesellschaft, wo wir heute leben. Und wo wir zusammenkommen, dass wir uns wieder stärken einander, um in dieser Welt leben zu können, in Freude, mit Vergebung, in Wahrheit. Das ist unser großer Vorteil. Wir sind eigentlich als Gemeinde sind wir eine Antwort auf die Liebe Gottes. Gott hat uns geliebt und wir geben die Antwort. Und diese Antwort, ihr wisst es von der Schrift her, diese Antwort ist beobachtet von der ganzen unsichtbaren Welt. Die Engel schauen immer wieder, sagt die Schrift, was für ein Reichtum in der Gemeinde ist. In dieser Antwort der Liebe, die Erlösten vor Gott bringen, in dieser Dankbarkeit, die Erlösten vor Gott bringen, dieser große Unterschied, die Engel sehen auf dieser Welt zwischen den Menschen, die Jesus nicht kennen und die in einer Rebellion, in einem Gegenstand gegen Gott oder ohne Gott zu kennen leben, und diese Gemeinde, die dankbar ist, dass sie Christus hat. Die ganze unsichtbare Welt staunt, die Engel staunen, wenn sie dieses Reichtum sehen von der Gemeinde. Jesus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Darum ist das ganze Gemeindeleben und die ganze Beziehung innerhalb in der Gemeinde und die Beziehung zu Gott ist eigentlich eine Geschichte der Liebe. In Epheser 5, im Fall, dass dort hinten noch eine Wasserflasche ist für meinen Hals, gehe ich mal noch schnell anschauen. Danke. Entschuldigung. Auch ich bin nur ein Mensch. Brauch Wasser. Danke. Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Es ist wunderbar, wenn wir daran denken, wie Christus uns liebt, in welcher Dimension, dass er alles gegeben hat, sein Leben, was er auch für uns eine Zielsetzung gibt, um andere zu lieben, aber zu sehen, wie Christus sich einsetzt, dass diese Gemeinde, dass seine Braut immer schöner wird für den Tag, wo wir dann definitiv in Ewigkeit mit ihm zusammen sind. Und diese Liebe vom Herrn zu uns, das soll eigentlich die tiefste Motivation sein, was uns treibt, ihn zu lieben. Und ich glaube, je mehr wir ihn besser kennen, je mehr ist diese Liebe etwas ganz, würde ich sagen, Natürliches von unserem Wesen her, weil wir immer mehr entdecken, dass wir ohne seine Gnade nicht leben können und dass, wenn wir wahr sein wollen in unserem Leben, brauchen wir einfach diese Beziehung, aber auch diese Dankbarkeit Gott gegenüber. Gemeinde ist auch, nach Lukas 15, Gemeinde ist auch dieser Ort, diese Gruppe von Menschen, die jedes Mal eine sehr große Freude hat, wenn ein Mensch zu Gott kommt, wenn jemand sich bekehrt. Also eine Gruppe von Menschen, die immer wieder erwartet, Erneuerung, neue Siege für Christus, neue Menschen, die zum Glauben kommen und die in die Gemeinde hineinsteigen. Gemeinde ist eigentlich der Ort, wenn die Liebe stimmt zu Gott, ist der Ort, wo man keine Angst hat. Keine Angst. Ich finde das so stark im ersten Johannesbrief, dass wenn die Liebe da ist, ist keine Angst da. Ich habe heute Morgen Zeit genommen auf nur 2-3 Worte. Manchmal bleibt man so stehen. Ne? Ah, ich habe ja da die Französische, Entschuldigung. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Wer nicht liebt, hat Gott nicht gekannt. 1. Johannes 4, Vers 8. Nur so ein Gedanken, wo man stehen bleiben kann. Wer nicht liebt, hat Gott nicht gekannt. Und dann die Überlegung vor ihm, ne? Herr, kenne ich dich wirklich? Liebe ich wirklich, Herr? Und es ist so gut, daran zu denken, die Gemeinde ist da als eine Antwort zur Liebe, von der Liebe Gottes, die wir bekommen haben. Wir geben ihm die Antwort, indem wir die anderen lieben, indem wir dankbar sind zu ihm. Also die Gemeinde nicht zuerst als etwas, was eine Körperschaft ist, die viel Organisation braucht, sondern Beziehungen der Liebe als Antwort auf die Liebe, die Gott uns gegeben hat. Die Gott für uns hat. Das bleibt ein Üben. Wir sind alle dran an diesem Üben. Und ich finde es so schön, dass wir wachsen können in dieser Übung. In Epheser 1 ist ja auch klar, dass wir sind die Braut Jesu, die sich auf sein Kommen vorbereitet. Ihr seid ja die meisten sehr jung, das ist super. Und vielleicht haben manche so Gedanken für Hochzeit, das passiert auch, wenn man jung ist. Ne? ich weiß ja nicht, ob die Mädchen oder Frauen hier sich vorbereiten für die Hochzeit oder denkt daran, das wird wieder langweilig sein und so. Ne? ich glaube schon, wenn man verliebt ist, ist das ein hat man so viel Mühe, sich auf etwas anderes zu konzentrieren im Leben, wenn das kommt. Und ich glaube, so ist es auch im Leben mit Christus. Je mehr man in die Realität hineinsteigt von seinem eigenen Wesen und wahr wird, je mehr realisiert man, dass seine Liebe zu uns ist so groß, dass man sich vorbereiten will, gereinigt zu sein, wenn er zurückkommt oder wenn er uns wegruft. Wir wissen ja keiner von uns, wenn wir weggehen. Keiner weiß, ob er heute Abend noch lebt, oder? Aber keiner sollte Furcht haben im Wissen, dass er heute vielleicht nicht mehr lebt am Abend. Die Liebe Gottes im Herzen nimmt jede Furcht weg. Wahrheit und Dankbarkeit, das gehört dazu, dass eine Gemeinde Wachstum erlebt. Es wird heute viel gesprochen über Wachstum mit Methoden und so weiter, das ist wahrscheinlich alles nicht falsch. Und freue mich für alles, was so überlegt wird. Aber ich finde es so so kostbar zu wissen, dass da, wo Wahrheit ist, werden Menschen angezogen. Denn wahre Menschen sind eigentlich in Realität Menschen, wo man merkt, dass sie schwach sind. Die Wahrheit macht uns nicht groß. Die Wahrheit macht uns reell, so wie wir sind. Ich denke an Johannes 4, ihr kennt alle die Geschichte von der Samaritän. Johannes 4. Von der Samariterin heißt sie so, die? Ja, auf Deutsch. In diesem Gespräch von Jesus ist etwas so groß, finde ich, ich nehme vielleicht von Vers 7, dass wir den Zusammenhang haben. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in der Stadt gegangen, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbetet werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Soweit. Das finde ich das höchst Interessante, auch in diesem Text. Ich wisst ja, was Samariter sind, was sie für einen Glauben gehabt haben, Synkretismus von einer Mischung von verschiedenen Religionen. Sie dachten, sie müssen anbeten auf dem Berg Gerizim. Und die Juden, die streng mit dem Gesetz waren, dachten, es gibt nur in Jerusalem die Möglichkeit anzubeten. Man könnte fast sagen, heute würde man sagen, die einen sagen, in Mekka muss man anbeten und die anderen in Jerusalem, wo jeder sein Glauben, sein Ort hat zum Anbeten. Und hier ist das Interessante, wenn er sagt, die Anbeter vom Vater beten an im Geist und in der Wahrheit. Und hier die Wahrheit, es geht nicht zuerst darum, um die Wahrheit, die biblische Wahrheit, die theologische Wahrheit oder vom Kreuz die Wahrheit und von Christus die Wahrheit, sondern die Wahrheit, die im Herzen war von dieser Frau. Jesus zeigt ihr die Situation, was sie lebt eigentlich, und und Jesus sagt ihr, du hast recht gesagt, sagt sie im Herr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus antwortet den 5 Männern und so weiter, da hast du die Wahrheit gesprochen. Und er zeigt nachher dieser Frau, die rechten Anbeter sind in Geist, also in der Verbundenheit mit Gott, und Wahrheit auf das eigene Leben. Ich weiß, warum ich so lange lebe. Weißt du warum? Weil ich noch viel Zeit brauche, um wach zu werden. Dass ich genau derselbe bin, wenn ich allein im Zug sitze mit Leuten, die nicht gläubig sind. Wenn ich allein unterwegs bin. Dass ich derselbe Mensch bin, derselbe Daniel, wie wenn ich mit Christen bin. Dass ich wahr werde. Immer mehr verbunden mit Gott, um wahr zu sein. Und die Anbetung ist eine Anbetung im Geiste, also verbunden mit Christus, durch den Tröster verbunden mit Gott und in der Wahrheit, in der Realität von dem, was wir sind. Und diese Wahrheit, die zieht die Menschen an. Und darum, wenn ich von Kurs gebe in der Bibelschule über Gemeindewachstum, dann gebe ich einen Kurs über die Wahrheit. Denn die Wahrheit ermöglicht in allen Beziehungen, dass Menschen plötzlich selber merken, so wie diese Samariterin oder samariterische Frau, oder wie sie sagen auf Deutsch, samaritische Frau, die Jesus hat gesagt, wer sie eigentlich ist. Und sie hat gesagt, so ist es auch. Das ist Wahrheit. Und das war eigentlich der Schlüssel von dem, was nachher passiert in diesem Text. Und Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, sind so fast obligatorisch für sie, ist es immer Masken zu tragen, dass sie wenigstens einen Wert versuchen zu haben in der Gesellschaft. Und dann kommen sie in eine Gruppe von Gläubigen, wo sie hören in Gebete, in Gespräche, wo sie hören, wie diese Menschen wahr sind. Hast du schon gemerkt, wenn 2 oder 3 zusammenstehen und man redet über ein Problem und man möchte dann miteinander beten über dieses Problem, wenn dann ein Starker in die Gruppe kommt und sagt, ja, aber das ist doch kein Problem, dann muss nur Hebräer so und so und 2. Chroniker so, und da gibt es ja Antworten, was habt ihr da für ein Problem? Oft, die noch stark scheinen, bremsen uns eigentlich zur Wahrheit in unserem Leben. Denn in Realität sind wir alle im Grunde genommen schwach. Und ich finde es immer das Schönste, Gemeinschaft unter Schwachen. Solchen, die es nötig haben, bei Christus zu sein, bei ihm zu bleiben, die Gnade brauchen. Wir haben in der Gemeinde, sagen wir nicht mehr, wir könnten beten miteinander. Denn wir haben gemerkt, das ist der Satz, wo der Feind nicht gerne hat. Und wenn man zusammen ist, so spontan zusammen ist, dann denkt jeder, ich will jetzt nicht sagen, wir beten, sonst meinen die anderen noch, dass ich da die Leitung habe oder dass ich fest bin und sage, man könnte beten. Und dann geht man nachher auseinander und jeder denkt, wir hätten wenigstens beten können miteinander. Und keiner hat angefangen. Und als ich dann mal gemerkt habe, habe ich gedacht, ich muss mal diesen Satz einfach abbauen. Wir könnten beten. Und einfach anfangen zu beten, wenn ich in einem Gespräch bin. Und das war so eine Hilfe, dass wir ganz einfach spontan wenn wir von etwas sprechen, dass wir nicht uns noch länger in Probleme hineingeben, die wir miteinander entdecken oder Schwierigkeiten vom Leben entdecken, sondern indem, dass wir es gesagt haben einander, das brauchen wir, diese Beziehung zueinander, aber dass wir sofort dann die Beziehung mit Gott hineinziehen und mit ihm sprechen darüber. Manchmal versucht man, von seinen Lasten wegzukommen, indem, dass man in der Gemeinschaft darüber spricht, und das ist wichtig, das hilft uns. Aber wenn man dann direkt mit dem Herr auch miteinander sprechen kann darüber, da kann man abladen. Kennst du das auch, dass Sorgen da sind, du hast gesprochen davon und gehst raus und nimmst wieder diesen schweren Rucksack mit, ne? Von den Sorgen, die du wieder auflädst. Es hilft so, dass wir sie miteinander im Gebet wieder vor ihn bringen. Ich muss immer wieder staunen, auch in der Haus zu Haus, wenn ich von Haus zu Haus gehe mit Evangelien, so, ich habe so Evangelien da, ja. Da gehe ich von Haus zu Haus, ne, für die Leute, das ist die Karte für Internetzeit, gehe ich von Haus zu Haus mit den Evangelien, und es ist interessant, manche Leute sind dagegen, und dann frage ich nur noch, kann ich gerade mit ihnen beten? Und dann mache ich uns dann nicht die Zeit zum sagen, nein, das ist gut, ne? Und dann fange ich an zu beten. Und sag, Herr, du kennst diese Leute. Ich danke dir, dass du ihnen auch dieses Licht senken willst, dass sie dich kennen. Ich hab's so gut mit dir, Herr. Bitte, mach es auch für sie, dass sie entdecken, wie gut sie es haben können. Und dann, Entschuldigung, ich gehe wieder, ja? Entschuldigung. Und so wirst du bekannt als der Verrückte von der Gegend, aber ist ja schön, ne? Du weißt wenigstens, warum und für wen du verrückt bist. Aber ich merke immer wieder, wie Menschen getroffen werden, wenn in der Gemeinde die Wahrheit, die Beziehung mit Christus, das ganz einfache Leben mit ihm vorwärts gehen. Das ist auch das, wo Jesus immer wieder Wachstum schenkt in der Gemeinde. Wo Menschen angezogen werden, weil sie einen Ort finden, einen Platz finden, eine Gemeinschaft finden, wo sie nicht etwas spielen müssen, um einen Wert zu haben. Ich finde das so groß, dass wir haben diese Größe nicht, die hatte nur Jesus, aber von Jesus steht geschrieben, er wusste genau, was in ihren Herzen ist. Er wusste genau, was in den Herzen ist. Wir wissen, was in den Herzen ist, wir wissen nur das, was die Schrift uns sagt vom Herzen. Ich habe ein Jahr die Bibel ganz durchgelesen und nur die Texte aufgeschrieben, die von meinem Herzen sprechen. Also von Genesis 1 bis Offenbarung am Ende. Und immer wieder nur der ganze Text hingeschrieben, wenn es ums Herz geht. Aber ich musste jedes Mal Datum und unterschreiben. Ja? Meine Signatur. Denn ich wollte einverstanden sein mit dem, was die Schrift sagt über mein Herz. Um ganz klar zu sein, keine Illusionen zu haben über mich selbst. Solange ich Illusionen habe über mich selbst, da meine ich immer, sind die Situationen oder die anderen, die schuld sind, dass ich so reagiere. Aber wenn ich mal mein Herz kenne, dann weiß ich genau, es sind nicht die anderen, die das Problem sind. Es ist in mir, dass die Sache geht. Und das ist das Schöne, die Wahrheit, es ist in mir, dass die Sache geht. Und das ist das Schöne, die Wahrheit befreit uns von Illusionen, und wenn wir befreit sind davon, da kann uns auch der Heilige Geist gebrauchen als schwache Menschen in der Wahrheit. In der Wahrheit. Also Gemeinde ist der Ort, wo Menschen zusammenkommen, die Jesus als seine Kinder hat, und Menschen, die zusammenkommen, die in der Wahrheit wachsen wollen. Willst du in der Wahrheit wachsen? Ganz wichtige Frage. Oder hast du noch Gebiete, wo du einfach genau weißt, in diesem Gebiet bin ich der Meister, das will ich so, da darf keiner reinschauen. Lass das Licht von Gottes Wort hineinkommen. Und da, wo du meinst, wo du keine Möglichkeiten hast, oder wo du meinst, wo du nichts aufgeben willst, sag's ihm. Sei wahr. Die Wahrheit ist immer der Weg, wo die Bahn des Segens sich öffnet und wo du freien Mensch wirst. Ich habe eine ganze Zeit in meinem Dienstleben, sogar dann als Missionar, habe ich nicht richtig verstanden, wenn die Bibel sagt, wenn wir den Geist haben, sind wir wirklich frei. Was ist denn da los? Verstehst du? Was ist denn ganz frei sein? Ja? Ich bin doch gar nicht so frei. Was ist denn los? Ja? Und da habe ich gemerkt, wie das eine Realität ist, dass die Freiheit in Christus ist endlich die Freiheit, das Gute zu tun, was wir tun wollen. Du kennst die Spannung in Römer 7, dass wir diesen Kampf haben, dass wir das Gute wollen und drin ist noch das Alte, was uns immer wieder zieht zu dem Schlechten zu. Und jetzt bist du frei geworden, um das Gute zu tun, was du tun willst. Und so kannst du dienen in aller Freiheit. Die Freiheit, für andere zu leben. Ich habe immer wieder gemerkt, die Christen, die für andere leben, das sind die Christen, die glücklich sind, die haben nie genug Glück gesucht. Die anderen nennen sie glücklich. Sie wissen es gar nicht, dass sie sind. Denn sie waren nie auf der Suche vom Glück. Sie waren auf dem Weg vom Dienst. Und beim Dienen sind sie gesegnet worden, weil sie im Gehorsamschritt sind. Ich war nicht so lange in einer Gemeinde, da war eine Gebetsstunde, also Gemeinde, wo ich unterwegs war, so eingeladen. Und eine Zeit lang haben sie in der Gebetsstunde viel gebetet, dass doch Gott möchte sie doch segnen und so, dass er sein Segen gibt und so. Ja. Und da habe ich nachher den Leitern gesagt, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht Gott verlangen, etwas zu tun. Denn ich glaube, wenn wir gehorchen, segnet er. Die Schrift zeigt uns, dass Gehorsam unsere Branche, hätte ich gesagt, ne? Unsere Branche ist Gehorsam und seine ist Segen. Ich brauche nicht zu rufen, segne, segne, segne. Sonst höre ich dann die Stimme so in meinem Herzen, ja, sei doch mal gehorsam, kümmere dich um dein Ding. Ja? Du sollst jetzt gehorsam sein und dienen, ich werde dich dann schon segnen. Das mache ich schon richtig, kein Problem. Ne? So gut zu wissen, auch für uns in unserem Leben als Gemeinde. Unser Weg in der Gemeinde ist ganz einfach, gehorsam im Dienst, für andere Menschen zu leben. Das hilft uns zur Wahrheit, ist eine Schule für unseren Willen. Und der Herr segnet die Gemeinde und der Herr schenkt Wachstum in der Gemeinde. Wahrheit und Dankbarkeit. Also nicht undankbar, und Dankbarkeit. Das sind Schlüssel vom geistigen Leben und vom Wachstum der Gemeinde. Viele Gemeindeprobleme sind da, weil man undankbar ist. Und sobald man dankt, du weißt ja, die Gemeinde ist immer das, wird immer das sein, was du selber hineinträgst. Gemeinde ist nicht der Ort, wo man einfach holt, sondern was wir hineintragen. Wenn du zum Beispiel in eine Stunde kommst, in Gottesdienst kommst, am Sonntag, mit einem voll dankbaren Herzen, dann die Ersten, die du triffst, werden schon gesegnet. Und die Gemeinde wird, was jeder hineinträgt. Wenn jeder kommt und erwartet von anderen, dass andere sich einsetzen für ihn, dann wird die Gemeinde markiert von Egoismus. Ich will was bekommen. Und wieder von der Beziehung mit Gott vom Einzelnen, gibt es ein ganze Ambiance, wie heißt man das auf Buch?
Ambiente.
Ambiente, gibt es das auf Deutsch? Ein schönes Wort, Ambiente. Schön gut. Also ganz, nein, Stimmung, Ambiance, Stimmung. Die Stimmung wird positiv, wenn der Einzelne positiv hineinkommt. Das heißt, nicht Maske. Wenn ich negativ bin, muss ich Buße tun. Es geht nicht darum, dass ich dann negativ bin im Herzen und sage, ich bin positiv. Nein. Das ist Theaterspielen. Aber da, wo wir negativ sind im Herzen, dass wir das dem Herrn bringen und zugeben in aller Wahrheit, Herr, ich bin heute negativ. Ich muss ihm manchmal sagen, Herr, ich habe jetzt Mühe mit dem Wetter heute. So heute habe ich keine Mühe mit Wetter, aber Wenn so alles dunkelt, schon wochenlang und Regen und so, ja. Und dann stehst du auf, es ist mühsam aufzustehen und so, kommst aus dem Bett raus, ne. Da sage ich nicht, Herr, es ist happy heute Morgen, nein, nein. Da sage ich, hilf mir, Herr, dass ich auf die Beine komme und dass ich jetzt wieder in diesen Tag hineingehen kann. Hilf mir, dass ich innerlich wieder neue Freude bekomme mit dir. Du bist mir ja so nahe, aber hilf mir jetzt, dass ich auch diese Nähe wieder verspüren kann und mit dir leben kann. Jetzt, was sind die Hauptengagements, die Hauptaufgaben oder ja, von einer Lokalgemeinde? Man kann als Gemeinde sehr viel Verschiedenes tun. Und es ist einfach wieder, immer wieder gut, dass wir auf die erste Gemeinde zurückkommen, in Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2. Wo einfach dieser Text, sehr bekannte Text von Vers 42 weg. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Ich bin sehr dankbar für diesen Text, dass wir in so kurz, in einem Satz, wissen, was eigentlich die Hauptaufgaben sind, um das Leben der Gemeinde weiterzuführen und auch Wachstum, geistlichen Wachstum in der Gemeinde zu fördern. Beständig in der Lehre der Apostel, also weiter im Bibellesen, im Bibel erklären. Du kennst bestimmt die Bücher von Esdra und Nehemia im Alten Testament, wie interessant es da war, als sie das Wort Gottes wieder entdeckt haben, wie sie da eine Bühne aufgestellt haben. Und der Esdra hat da die Gebote gelesen und viele andere Brüder, die Namen sind sogar genannt im Text, viele andere Brüder waren beim Volk und haben erklärt. Ich finde es schon toll, da hat man wie alles funktioniert. Ne? Einer hat gelesen und dann andere, mehrere im Volk haben erklärt für die nicht verstanden haben. Und das war so eine Erweckung an dieser Zeit, dass sie ein Viertel vom Tag gelesen haben und alle standen zum Zuhören. Und ein anderes Viertel vom Tag haben sie Sünde bekennt. Schon erhört. Und am Ende müssen die Leiter sagen, jetzt hört auf zu weinen. Der Herr ist da, hat vergeben. Das kann man sich schwierig vorstellen, ne? Ich als Franzose sehe das gar nicht so im Land. Ich bin oft eingeladen, dann sagt man mir so an Konferenzen, vor große Treffen, auch Jugendtreffen. Ne? Da hat man zuerst so 4, 5 Musikgruppen, wo ich meistens kein Wort verstehe von dem, was gesagt ist. Nicht schlimm. Ne? Ja. Und nachher kommt dann ein Leiter und sagt, ja, Entschuldigung bitte, aber es war vorgesehen, dass sie 20 Minuten haben, aber es bleiben nur 10. Und so, ne? Und sage ich, doch schade, ne? Ich habe 500 Kilometer gefahren für 10 Minuten. Ich hoffe, sie haben einen guten, ja, dass ich gut bezahlt werde, wenigstens für diese 10 Minuten, ne? Und dann war ich da in so einem Treffen, da war so richtig und dann predige, ja? Da war ich zuerst fast 2 Minuten, aber auf die Uhr geschaut, stand ich so vor allen in der Stille. Ne? Hab gedacht, wie können diese Geister, die da sind, ne? Wie können die noch etwas bekommen? Nach so viel Lärm. Ne? Ist unerhört. Und du merkst, Gottes Wort muss immer mehr auf die Seite gestellt werden. So schade. So schade. Ja. Und ich möchte, dass wir Freude haben. Ich habe immer das wieder so toll erlebt, in Gemeindearbeit habe ich immer so Abende organisiert, wo man gar nicht viel organisieren muss, verstehst? Da haben wir ganze Briefe am Abend miteinander, ganze Briefe vom Neuen Testament gelesen und immer nur nach einem Abschnitt lesen, Stille, während 2, 3 Minuten und dann Gebete für die, die etwas dem Herrn sagen wollen über diesen Text. Aber nicht die, die anderen predigen wollen durchs Gebet. Ne? Also die Predigen habe ich gar nicht gern. Ne? Dann sage ich, dann kannst du rausgehen im anderen und sagen, brauchst nicht allen zu predigen. Ne? Aber im Kontakt zum Herrn, ihm zu sagen, was dieser Text bewirkt hat in mir. Tu das in Segenstunden. Nur, dass wir begreifen können, Gottes Wort allein hat eine unerhörte Kraft, um in unseren Herzen Licht hineinzubringen und uns zu heilen im tiefsten von unseren Herzen. Und so in Gemeindearbeit, manchmal so Abende einfach nur lesen, Stille, Gebet, kein Kommentar, und zwar so reich. Ich sage nicht, dass wir nur das machen, ich predige noch, du hörst ja, wie viel ich da plappere. Ne? Aber ich finde es so kostbar, wenn wir wissen, Gottes Wort ist Gottes Wort und es gibt nichts, das weniger, ja, das mehr bringen könnte als Gottes Wort. Ich muss es jetzt wieder manchmal üben im Frankischen der Gemeinde, dass wenn ich am Anfang von einer Predigt den Text lese, da sage ich den Leuten, wir stehen auf, wir sind vor Gott. Denn manchmal wird es fast Bibel lesen, wie wenn wir die Philosophen lesen in Frankreich. Und es ist was ganz anderes. Total anderes. Es ist Gottes Wort, das hineinkommt in unser Herz und uns bewegt und uns reinigt im tiefsten von unserem Wesen. Das ist was ganz anderes. Also Apostelgeschichte 2,42. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft miteinander, Austausch, wir haben davon gesprochen. Wir kommen alleine zu Gott in der Bekehrung und in der Heiligung brauchen wir die Brüderschaft, also die Gemeinde brauchen wir zur Heiligung, denn alle anderen Temperamente helfen uns zu begreifen, wie wir sind und wie unsere Reaktionen sind und wie wir Mühe haben, eine echte Liebe zu haben. Das brauchen wir. Sonst kommen wir in die Heiligung hinein und entdecken wirklich, wer wir sind und brauchen Reinigung von vor dem Herrn. Also Gemeinschaft. Brotbrechen haben wir auch gemacht gestern, wunderbar. Das ist einfach diese Erinnerung. Ich finde es wunderbar, wie Gott das geschenkt hat, dass wir durch die Taufe haben wir etwas ganz Konkretes zur Erinnerung von der Bekehrung, wenn auch diese Erinnerung ein paar Stunden nachher ist oder wenn es auch länger ist, aber es ist Erinnerung, konkrete Erinnerung zur Bekehrung. Abendmahl, konkrete Erinnerung zu dem, was Jesus getan hat. Und sie waren ständig zusammen im Beten, im Gebet. Also das sind die Hauptteile, lebensnotwendige Teile der Gemeinde. Und wie gesagt, ich muss immer wieder in Gemeinden, wo ich auch durchgehe, wenn Älteste Rat wollen, so die Überlegung, was kann man weniger machen in der Gemeinde, dass wir die Hauptsachen machen können, miteinander, und dass wir als Gemeinde weiterleben können. Zu diesen vier Sachen, die da stehen, ist klar, dass die Gemeinde, was ich gestern gesagt habe, die Gemeinde ein Leuchter ist. Also ist das Zeugnis, die Evangelisation, die Last von einer Gemeinde. Es ist ganz interessant zu sehen, dass die Christen, die engagiert sind im Zeugnis und in der Evangelisation, das sind Christen, die viel schneller vorwärts gehen in der Heiligung. Also es gibt so Gemeinden, wo du, wenn du mit verschiedenen redest, dann merkst du, es hat Probleme, weil die Christen werden plötzlich sehr sensibel. Die merken plötzlich, dass wenn sie reingekommen sind, hat einer sie nicht begrüßt. Das ist eine Katastrophe, ne? Stell dir mal vor. Dann ist schon klar, dass in dieser Gemeinde gibt es keine Liebe. Ich wurde nicht mal begrüßt, stell dir vor, ne? Wenn ich schreiben kann. Ne? Aber diesen Lieben sage ich dann meistens, geh mal mit deinem Zeugnis auf die Straßen, an die Türen, und dann lernst du, dass du ein Idiot bist, dass niemand interessiert und so, ne, dass die Türe pum, gerade vor der Nase zu und so. Und dann, wenn du in die Gemeinde kommst, merkst du gar nicht, ob du begrüßt wirst. Du bist so dankbar, denkst du, Mann, da komme ich rein, da ist nicht mal ein Kampf, die glauben schon, du. Ne? Gibt's doch gar nicht, ne? Und das nimmt dir dann alle diese Sensibilitäten, diese Blöden weg. Ja. Und ich glaube, darum wollte auch Gott, dass wir Zeuge sind in der Welt. So dass wir lernen, uns selber viel weniger ernst zu nehmen. Ich muss meinen Mitarbeitern oft sagen, versuch den Dienst nicht zu leben ohne Humor. Sonst bist du kaputt, ne? Du musst lachen können über dich selber. Ich habe immer gesagt, es gibt eine Seligpreisung, die noch nicht steht, in Matthäus 5, also wird nie stehen. Ne? Aber das ist meine, die ich nachher hingemacht habe. Glücklich der, der über sich selber lachen kann, er wird nie müde werden vom Lachen. Steht nicht drin, ne? Steht nicht drin, ne? Aber wenn du so richtig über deine blöde Sachen lachen kannst, fröhlich, laut, so alleine, weißt du, der Natur, lachen über dich selber, das hilft enorm. Ja. Und wenn du in eine gewisse Sensibilität hineinkommst, dass du immer schnell wieder etwas erwartest von anderen, beleidigt bist, dann bete zum Herrn, bitte ihn, hilf mir, Herr, dass ich diese Beleidigungen, die so schnell da sind, bau das ab, bitte, Herr. Hilf mir, mich selber nicht so wichtig zu nehmen. Hilf mir, Herr, dass man mich auf die Scheide stellen kann. Hilf mir, dass die Leute zu einem anderen Bruder gehen, um Rat zu haben, weil sie finden, dass mein Rat nicht so gut ist. Hilf mir, Herr, dass sie lieber zu einem anderen gehen, wenn er predigt, als zu mir zu kommen. Hilf mir, Herr, dass Menschen sich mehr um andere bewegen, wenn sie etwas suchen. Und dass sie mich auf der Seite lassen. Hilf mir, Herr, dabei. Dankbar zu sein, dass wir ihn haben. Dankbar zu sein, in der Wahrheit zu leben. Dankbar zu sein, bei ihm zu sein. Und das hilft, das Zeugnis, die Evangelisation, hilft, um selber frei zu werden. Die Konfrontation hilft, um selber sich überwinden zu können. Und leider, ich muss immer wieder sagen, leider gehen zu viele Christen aus diesem Weg, aus dieser Schule hinaus und meinen, diese Konfrontationen, dieses Leben in der Welt wäre für sie negativ. Nein, es ist für sie positiv. Positiv in diesem geistigen Kampf zu sein, um in der Heiligung vorwärts zu kommen. Also lass das auch nicht aus deinem Weg rausgehen. Jetzt machen wir, ich glaube, eine Pause. Geht das?
Ja.
Genau. Die Pausen gehen meistens gut.
Aufgehen, das ist gut zu hören.